Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Mehr Geld für alle Arbeitnehmenden. Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse verlangt Lohnerhöhungen von bis zu 4%. Mehr Geld für die Gebirgskantone. Sauberer Strom aus Wasserkraft soll teurer werden, verlangen die Standortkantone. Mehr Geld für deutsche Lokführer. Die Gewerkschaft entscheidet sich mit großem Mehr für Streiks und Kampfmaßnahmen. Mehr Rekorde am Zürcher Leichtathletik-Weltklasse-Meeting. Die Chefs des neuen Letzigrundstadions schwören auf den neuen Rennbelag. Und zwischen Favela und Telenovela. In den armen Vierteln Rio de Janeiros verflechten sich rohe Realität und rosarote Fiktion im Brennpunkt Brasilien um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Christian Löscher.
Die im Dachverband Travail Suisse zusammengeschlossenen Gewerkschaften fordern Lohnerhöhungen von 2-4%. Die Schweizer Wirtschaft laufe auf Hochtouren, jetzt sollten auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon profitieren. Dabei sollen nicht individuelle Lohnerhöhungen, Leistungslöhne und Bonuszahlungen im Vordergrund stehen, sondern generelle Lohnerhöhungen. Heftige Kritik üben die Gewerkschaften an den wachsenden Unterschieden zwischen Höchst- und Tiefstlöhnen. Die Gebirgskantone wollen mehr Geld für Strom, der aus Wasser produziert wird. Dazu haben sie in Bern mehrere Forderungen vorgelegt. Unter anderem verlangen die Gebirgskantone höhere Wasserzinsen. Falls alle Forderungen der Kantone erfüllt würden, würde der Strom um 0,3 Rappen pro Kilowattstunde teurer. Die Regierungskonferenz der Gebirgskantone begründet ihr Anliegen damit, dass der Rohstoff Wasser immer wertvoller werde. Erst vergangene Woche hatte der Bund die Bergkantone öffentlich wegen ihrer Wasserpolitik kritisiert. Sie übernutzten viele Gewässer. Deshalb führten zahlreiche Flüsse wenig Wasser oder seien praktisch ausgetrocknet. Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE lehnt eine höhere Entschädigung der Wasserkraft ab. Wenn Wasser teurer würde, würde Wasserstrom an Wettbewerbskraft verlieren. Die Zürcher Kantonalbank hat den Gewinn im ersten Halbjahr um ein Viertel auf 517 Millionen Franken gesteigert. Alle Geschäftsbereiche legten deutlich zu. Erstmals stieg die Bilanzsumme der Zürcher Kantonalbank über die 100-Milliarden-Grenze auf 101 Milliarden. Der amerikanische Agrarchemiekonzern Monsanto fordert vom Basler Pharmaunternehmen Novartis mindestens 100 Millionen Dollar Schadenersatz. Weil bei einem medizinischen Futterzusatz für Kühe die Qualität Mängel gehabt habe, seien Lieferungen ausgefallen und dies habe zu einem Schaden für das Unternehmen geführt. Die Schadenersatzforderung von Monsanto richtet sich an die Novartis-Tochter Sandoz. In Deutschland hat die Lokführergewerkschaft GDL mit großer Mehrheit für einen Streik bei der Deutschen Bahn gestimmt. Das sagte ein Gewerkschaftssprecher in Frankfurt am Main gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Damit droht ab kommendem Mittwoch der größte Streik im deutschen Bahnverkehr seit 1992. Mehr als die Hälfte der Züge würde in diesem Fall stillstehen. Die Lokführer verlangen einen eigenen Vertrag und eine Lohnerhöhung von mindestens 31%. Die Feuerwehr der kroatischen Stadt Dubrovnik an der Adria hat die Flammenfront vor der Stadt nach 2 Tagen unter Kontrolle gebracht. Dies gelang ihr, weil der Wind abflaute und Löschflugzeuge wieder fliegen können. Gegen die 20 Kilometer lange Feuerwand stehen 250 Feuerwehrleute im Einsatz. 26 wurden bei ihrem Einsatz verletzt. Die Löscharbeiten sind wegen der Landminen aus dem Jugoslawienkrieg von 1991 bis 1995 besonders gefährlich. Die Altstadt von Dubrovnik gilt als schönste der Adria und ist ein UNESCO-Weltkulturdenkmal. Auch im Norden von Griechenland hat sich die Lage gebessert. Starke Regenfälle haben dort die letzten Waldbrände gelöscht. Der Regen überflutete mehrere Gebäude. Der Autoverkehr in Nordgriechenland brach zeitweise zusammen. Auch einige Flüge von und nach Saloniki fielen aus. Die Suche nach dem vermissten Mädchen aus Appenzell wird intensiv fortgesetzt. Mehrere Nachbarkantone verstärken die St. Galler Kantonspolizei bei den aufwendigen Sucharbeiten. Erste Ergebnisse der DNA-Proben will die Polizei am Nachmittag der Öffentlichkeit vorlegen. Dabei geht es um die Frage, ob der Tatverdächtige das Mädchen in seinem Kastenwagen transportiert hat. Dieser Mann hat sich letzte Woche erschossen. Im Bahnhof Olten ist am frühen Morgen eine Lokomotive ohne Wagen entgleist. Deshalb fielen zwischen Bern und Zürich mehrere Interregio-Züge aus. Die Reisenden mussten auf Regionalzüge umsteigen und damit längere Reisezeiten in Kauf nehmen. Außerdem habe es teilweise Verspätungen gegeben, teilte die SBB mit. Insgesamt sei der Zugverkehr aber nur leicht behindert worden. Seit 10 Uhr verkehren die Züge wieder nach Fahrplan. Im Alter von 90 Jahren ist Elie Robert Baron Rothschild gestorben. Er lag in Tirol einem Herzanfall. Baron Rothschild wurde vor allem berühmt durch seine Aufbauarbeit im Weingut Château Lafite Rothschild bei Bordeaux nach dem Zweiten Weltkrieg.
12.36 Uhr, Sie hören Mittagsinformationen im Rendezvous. Wer sät, soll auch ernten. Wenn die Wirtschaft blüht, sollen alle Angestellten deutlich mehr Lohn bekommen, verlangt Travail Suisse. Wasser ist wertvoll, also ist es auch der daraus gewonnene Strom, sagen die Gebirgskantone und verlangen mehr Geld. Dann, einer flog über das Kuckucksnest hinweg. Schweizer Psychiatriekliniken können kaum alle Erkrankten aufnehmen. Endstation Sehnsucht. Deutschlands Lokführer wollen mehr Lohn, wenn nötig mit Kampfmaßnahmen. Pack die Badehose ein. In Basel muss die Polizei unter der Gürtellinie kontrollieren, wegen Hygienealarm. Und schnell, schneller, Letzigrund. Der neue Rennbahnbelag im Zürcher Leichtathletikstadion im Geschwindigkeitstest. Paraíso Tropical. Wenn die brasilianische Telenovela über den Bildschirm flimmert, schweigen sogar Maschinengewehre. Brennpunkt Brasilien aus den Favelas Rio de Janeiros um 13 Uhr. Alles eitel Sonnenschein, melden die größten Schweizer Unternehmen in ihrer Halbjahresbilanz. Die Geschäfte laufen sehr gut, die Auftragbücher sind randvoll und die Gewinne überdurchschnittlich. Jetzt müssen aber auch die Löhne rauf, sagen Gewerkschaften angesichts des schönen Bildes. Und die Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstreichen ihre Forderung damit, dass bei den Löhnen aus mehreren Gründen Nachholbedarf bestehe. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Das Fundament für die Lohnforderungen der Gewerkschaften wurde im Frühjahr gelegt. Damals errechnete das Bundesamt für Statistik nach Abzug der Teuerung für das vergangene Jahr eine Nullrunde bei den Löhnen. Dann präsentierte der Dachverband Travail Suisse die Ergebnisse einer Studie zur Lohnschere in Schweizer Unternehmen. Anders als bei den gewöhnlichen Angestellten seien die Löhne beim Kader im letzten Jahr um fast 20% gestiegen. Schließlich verkünden diese Tage fast alle Schweizer Unternehmen im Gleichschritt hervorragende Geschäfte im ersten Halbjahr. Susanne Blank, der Leiterin Wirtschaftspolitik vom Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse, fällt die Begründung, warum die Löhne im nächsten Jahr steigen müssen, darum leicht.
Jetzt ist es Zeit, dass die Arbeitnehmenden endlich ihr wohlverdientes Stück vom Wachstumskuchen erhalten.
Der Kuchen soll nach Meinung der Gewerkschaften zwischen 2-4% wachsen. Das Wachstum setzt sich im Wesentlichen aus zwei Teilen zusammen, erklärt Susanne Blank von Travail Suisse.
Zuerst einmal die Teuerung, die ausgeglichen werden muss. Das sind knapp 1%. Und dann noch Reallohnerhöhungen zwischen, sagen wir, 2-3%.
Die Löhne sollen für alle steigen, fordert Travail Suisse. Denn in den vergangenen Jahren hätten die Arbeitnehmerinnen nur im Einzelfall mehr Lohn erhalten. Die Gewerkschaften kritisieren diese Art von individueller Lohnerhöhung. Davon profitierten die Falschen, nämlich die, die ohnehin am guten Geschäftsgang ihres Unternehmens teilhaben, kritisiert Susanne Blank.
Das führt dazu, dass das Kader und das Topmanagement jährlich Lohnerhöhungen im mehrstelligen Prozentbereich hat und der Rest der Arbeitnehmenden leer ausgeht. Oder wir sehen eine Tendenz zu mehr Boni und Einmalzahlungen. Diese Boni und Einmalzahlungen sind aber nicht nachhaltig, weil sie sind nicht rentenbildend und auch nicht lohnbildend.
Letztlich hätten diese Lohnerhöhungen dazu beigetragen, dass die Lohnschere größer geworden ist. Noch weiter geht die Gewerkschaft Sina. Über die letzten 10 bis 15 Jahre betrachtet, hätten die Arbeitnehmer ihre Produktivität um 15% gesteigert. Die Saläre seien real aber nur um etwas mehr als 4% gestiegen. Sina fordert für ihre Mitglieder darum eine Sonderlohnrunde ab Mitte 2008.
Wir fordern, dass jeder Arbeitnehmer in der Schweiz nochmals 200 Franken Lohnerhöhung bekommt, damit endlich die Arbeitnehmenden an der gestiegenen Produktivität, die sie erarbeitet haben, beteiligt werden.
Die Verhandlungen im Herbst werden zeigen, ob die Gewerkschaften mit ihren Forderungen bei den Arbeitgebern Gehör finden.
Strom aus Wasser gilt als saubere Energie. Strom aus Wasser ist erneuerbar, CO2-neutral und für die Umwelt ungefährlich. Hergestellt wird dieser Strom hauptsächlich in den Bergen und die Kantone und Gemeinden dort bekommen logischerweise Geld dafür. Aber eben nicht genug, wie die Konferenz der Gebirgskantone findet. Patrick Wilser.
Wasser gehört allen, doch wer Wasser kommerziell nutzen will, beispielsweise um Strom damit zu erzeugen oder Pisten zu beschneien, muss dafür bezahlen. Die Rechte am Wasser liegen in der Schweiz bei den Kantonen. Sie erheben bei Kraftwerken sogenannte Wasserzinsen und verdienen dabei nicht schlecht. 80 Franken beträgt der Ansatz heute. Das ergibt beispielsweise für den Kanton Wallis 108 Millionen Franken Einnahmen pro Jahr. Im Kanton Uri machen die Wasserzinsen 20% des Staatsbudgets aus. Das sei immer noch zu wenig, argumentiert der Präsident der Konferenz der Gebirgskantone, der Walliser Staatsrat Thomas Burgener. Eine Wasserzinserhöhung auf 100 Franken, seine bescheidene Forderung.
Wenn man beispielsweise sieht, welche Preise für den Strom auf dem Spotmarkt vor 10 Jahren erzielt wurden, dann sind das heute etwa 10-mal mehr. Und so gesehen ist unsere Forderung, den Wasserzins von 80 auf 100 Franken pro installierte Bruttoleistung zu erhöhen, eigentlich bescheiden.
Anders ausgedrückt, die Gebirgskantone wollen an den Gewinnen, die mit ihrem Wasser realisiert werden, teilhaben.
Es ist richtig, weil wir stellen das Wasser zur Verfügung, das Gefälle in unserer schönen Landschaft. Und so gesehen wollen wir an diesen erhöhten Strompreis noch etwas haben. Es ist nicht richtig, dass diese Gewinne einzig in den, im Unterland realisiert werden, weil die Gesellschaften dort ihren Sitz haben.
Wasser ist für die Gebirgskantone ein Standortvorteil und dieser wird genutzt. Je mehr davon verkauft wird, je besser für die Staatskasse, weniger gut für andere Lebewesen, die ebenfalls auf Wasser angewiesen sind, wie Fische oder Amphibien. Wenn der letzte Liter Wasser in die Turbine oder in die Schneekanone gespült wird, sitzen sie auf dem Trockenen. Dies zeigt laut Beat Jans von der Umweltschutzorganisation Pro Natura die eben publizierte Restwasserkarte des Bundesamtes für Umwelt.
Ja, sie zeigt, dass es einen Vollzugsnotstand gibt. Bei vielen Kantonen ist noch nicht einmal exakt erhoben worden, wo das Wasser aus den Fließgewässern entnommen wird. Und wir können aber der Karte trotzdem bereits ersehen, dass 60% der Entnahmestellen, also der Fließgewässer, wo Wasserkraft genutzt wird, ohne Restwasser sind. Das heißt, diese Fließgewässer, die sind dann quasi tot.
Obwohl das Gewässerschutzgesetz 1992 in Kraft getreten ist, wurde es bis heute nur sehr lückenhaft umgesetzt. Bis 1997 hätten die Kantone dem Bund ein Inventar abliefern müssen, wo in den Kantonen Wasser entnommen wird und wie viel Restwasser in den Flüssen belassen wird. Viele Kantone haben diese Daten bis heute nicht geliefert. Bis 2012 haben die Kantone nun Zeit, das Gewässerschutzgesetz definitiv umzusetzen. Und diese Frist gedenkt beispielsweise nun der Walliser Staatsrat Thomas Burgener einzuhalten.
Ja, Sie müssen sehen, dass wir sehr viele Wasserläufe haben, die genutzt werden. Und wir haben jetzt auch, und auch als zuständiger Energiedirektor, habe ich gesagt, jetzt müssen wir dort Tempo aufsetzen. Aber ich bin sicher, dass wir die gesetzliche Frist von 2012 einhalten werden.
Die psychiatrischen Kliniken in der Schweiz sind überlastet. Vor allem auf den Akutstationen herrschen Engpässe. Immer mehr Menschen begeben sich in psychiatrische Pflege. In der Klinik Königsfelden im aargauischen Windisch zum Beispiel sind es pro Jahr 5-10% mehr. Monika Zumbrunn ist den Gründen für die Zunahme psychischer Erkrankungen nachgegangen.
Die psychiatrischen Kliniken in der Schweiz sind überlastet. Eine gesamtschweizerische Übersicht fehlt zwar, klar ist aber, dass es überall immer mehr Menschen gibt, die psychiatrische Hilfe suchen. Hans Kurt, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie.
Es scheint, dass mehr Patienten und Patientinnen in die Klinik kommen, vermehrt eingewiesen werden, zum Teil auch selber freiwillig vermehrt in die Klinik kommen. Dieser Trend ist eindeutig zunehmend.
Und dabei leiden die psychisch angeschlagenen Menschen an verschiedenen Krankheiten. Depressionen, Psychosen, Angst und Panik oder Lebenskrisen sind häufige Diagnosen. Die Fachärzte sind vorsichtig mit möglichen Erklärungsversuchen für die Zunahme. Wissenschaftliche Studien gibt es zurzeit nicht. Für Karl Studer, Leiter der psychiatrischen Dienste im Kanton Aargau und zuständig für die Klinik Königsfelden, ist es vor allem ein gesellschaftliches Problem.
Die Patienten haben weniger Netzwerke, sie sind nicht mehr eingebettet in Familien, in Gemeinschaften, in die Unterstützung durch andere Menschen.
Diese Individualisierung steigere die Einsamkeit und mache die Menschen bei Krisen anfälliger. Karl Studer sieht noch ein weiteres gesellschaftliches Phänomen.
Der zweite Grund ist, dass vielleicht der Druck auf die einzelnen Mitarbeiter größer geworden ist, besonders in der Arbeitswelt, wo man große Leistungen erwartet, die einzelne Menschen nicht mehr erbringen können. Und da die Arbeit etwas außerordentlich Wichtiges ist im Leben, kommt es hier zu schwierigen Situationen und damit zu zusätzlichem Stress.
Stress, Druck oder Angst, also gesellschaftliche Phänomene. Sie alleine reichen allerdings nicht aus zur Erklärung, warum die Patienten in den psychiatrischen Kliniken stetig zunehmen. Hans Kurt, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Psychologie, sieht auch strukturelle Probleme.
Ein Problem, denke ich, liegt darin, dass die psychiatrischen Kliniken häufig Patienten nicht mehr über längere Zeit behandeln, sondern sie relativ rasch wieder entlassen und dass dann diese Patienten aber häufig auch rasch wieder zurückkommen.
Ein altes Phänomen in einer neuen Auflage, die sogenannte Drehtürpsychiatrie. Die Kliniken reagieren so auf die Engpässe auf ihren Stationen, im Wissen darum, dass es keine wirkliche Lösung ist. Für den Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft für Psychologie gibt es nur eines.
Wir müssen die nötigen Strukturen und auch die nötigen Behandlungsangebote zur Verfügung stellen, damit wir dieser wachsenden Anzahl von Patienten gerecht werden können.
Das wiederum kostet Geld. Geld, das in den letzten Jahren durch den Abbau von Betten in mancher psychiatrischen Klinik vermeintlich eingespart wurde.
Bei der Deutschen Bahn sieht es ganz nach einem Streik der Lokomotivführer aus. In einer Urabstimmung haben sich die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer für Kampfmaßnahmen ausgesprochen, um ihre Lohnforderungen durchzusetzen. Die Abstimmenden sprachen sich sogar mit überwältigender Mehrheit dafür aus, dass die Gewerkschaftsführung einen unbefristeten Streik ausrufen kann. Die Lokomotivführer fordern einen eigenen Vertrag und Lohnerhöhungen von mindestens 31%. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Noch gibt es keinen Streikaufruf der Lokomotivführergewerkschaft, aber der größte Arbeitskampf im deutschen Bahnverkehr seit 15 Jahren scheint unausweichlich. Wenn ein flächendeckender Ausstand noch verhindert werden soll, so die Gewerkschaftsführung, müsse bis morgen Dienstag ein gutes Angebot der Deutschen Bahn AG auf dem Tisch liegen. Drohungen des Chefs der Deutschen Bahn, Klaus Medorn, die Lokführer würden bei einem Streik auf Schadenersatz verklagt und müssten Disziplinarmaßnahmen gewärtigen, wies die Gewerkschaftsführung zurück. Man werde einen allfälligen Streik 24 Stunden vorher ankündigen, im Übrigen sei ein Streik ein rechtmäßiges Mittel in einem Arbeitskampf. Wenn die Deutsche Bahn nicht einlenke, werde man durch Blockaden neuralgischer Punkte den gesamten Bahnverkehr lahmlegen. In Deutschland verdient ein junger Lokführer in den ersten 4 Jahren 1450 Euro netto inklusive Zulagen für Nacht- und Sonntagsarbeit. Die Lokführer verlangen mindestens 1900 Euro netto pro Monat. Die Gewerkschaft organisiert über 75% der Lokführer der Deutschen Bahn. Der Chef der Deutschen Bahn bezeichnete die Forderungen als irrwitzig und kündigte eine harte Linie bei einem allfälligen Arbeitskampf an. Man werde, so der Bahnchef, jeden Streikaufruf unterlaufen. Man werde die Dienstpläne der beamteten Lokführer, die nicht streiken dürfen, ändern, sodass etwa die Hälfte der Zugsverbindungen aufrechterhalten werden könnten. Zudem plane man ein Sonderausbildungsprogramm für neue Lokomotivführer. Auf das Verlangen der Gewerkschaft nach höheren Löhnen und einen eigenen Tarifvertrag werde man nicht eingehen. Die Gewerkschaftsführung habe die Belegschaft mit Illusionen verführt. Falls Lokomotivführer die Sicherheit des Bahnbetriebs gefährdeten, würden sie sofort vom Dienst suspendiert. Die deutsche Wirtschaft, der Städtebund und die Konsumentenverbände riefen die Gewerkschaft zu Neuverhandlungen mit der Bahn auf, da ein Streik gravierende Auswirkungen haben würde, ja gar den Konjunkturaufschwung abwürgen könnte. Für die Regierung schadet ein Streik nicht nur der Wirtschaft, sondern auch dem Ansehen Deutschlands. Bei einem allfälligen Streik wären täglich 5 Millionen Reisende betroffen, fast 5.000 Güterzüge und 28.000 Personenzüge, darunter auch 170 internationale Verbindungen, könnten ausfallen.
In den Schwimmbädern schlagen die Bademeister Alarm. Sie stellen fest, dass immer weniger Badegäste vor dem Sprung ins Bassin duschen. Und immer mehr junge Männer tragen unter der Badehose ihre Unterhose. Die teure Markenunterwäsche soll schließlich auch in der Badi zur Geltung kommen. In Basel greift das Ressort Sport des Erziehungsdepartements gegen diese unhygienischen Unsitten hart durch. Diesen Sommer patrouillieren Angestellte einer privaten Sicherheitsfirma in den Basler Bädern. Mit mehr oder weniger sanftem Druck pochen die Security-Menschen auf die Einhaltung der Badevorschriften. Gaudenz Wacker war auf einem solchen Rundgang dabei.
Wasser 23 Grad, Luft 26 Grad, Sonnenschein. Trotz Idealbedingungen finden an diesem Samstagnachmittag nur wenige Menschen den Weg ins Basler Garten Bad Bachgraben. In der friedlichen Szenerie fallen zwei Figuren, die ganz in Schwarz patrouillieren, besonders auf. Eine Frau und ein Mann mit Funkgeräten und in robusten Lederschuhen. Es sind Angestellte einer privaten Sicherheitsfirma. Spötter nennen sie die Unterhosenpolizei. Und schon bald wird klar, woher der wenig schmeichelhafte Übername rührt. Der Sicherheitsangestellte Andi Schön weist ein paar Jugendliche zurecht.
Darf ich euch darauf aufmerksam machen, bevor ihr ins Wasser geht? Eure Unterhose auszuziehen. Ja. Nur mit Badehose ins Wasser.
Weil sich immer weniger Badegäste an elementare Hygienevorschriften halten, verdreifachte sich der Wasserverbrauch pro Badegast in den letzten 40 Jahren. Deshalb lancierte das Basler Ressort Sport die Kampagne «Badehose an, duschen und los». Dazu gehören Plakate und, an besonders schönen Tagen, die Einsätze von Sicherheitsangestellten. Die Patrouille geht rigoros gegen jeden Unterhosenträger vor. Nach einer Stunde sind bereits etliche junge Männer verwarnt. Alle zeigen sie Verständnis für die Aktion. Einer von ihnen sagt:
«Es ist okay, wenn jeder mit eigenen, also jetzt zum Beispiel von jetzt, wenn jeder mit eigenen Unterhosen kommt, ist schon ein bisschen unhygienisch. Also von dem her, du weißt es zwar nicht, aber ich finde es okay.»
Warum er mit Unterhosen ins Becken steigt, erklärt der junge Mann mit einem praktischen Grund.
Wir hatten jetzt einen Match, wir haben Fußball gespielt und ich hatte keine Zeit zum Unterhosen weggenommen. Ich habe keine richtige Bad gehabt, aber gedacht, ja.
Bei vielen spielt auch der Modetrend eine Rolle. Den oberen Bund der teuren Markenunterwäsche im Schwimmbad gut sichtbar spazieren zu führen, gilt unter manchen jungen Männern als besonders angesagt. Dies interessiert die Patrouille im Garten Bad Bachgraben aber nicht. Wer zweimal mit Unterhose im Becken erwischt wird, muss das Gartenbad umgehend verlassen. Nach weniger als einer Stunde stellen die Sicherheitsangestellten den ersten Unterhosensünder hinaus. Dieser murrt kurz, dann packt er seine Sachen und zieht still von dannen. Ein einwandfreies Verhalten, analysiert die Sicherheitsangestellte Natascha Köhler.
Er war freundlich, er war nicht frech, hat sich nicht schlecht aufgeführt in diesem Sinne. Er hat befolgt nach dem zweiten Mal mahnen, hat es gemacht, ging ruhig raus, war nicht aggressiv, hat uns nicht provoziert. Von dem her war sein Verhalten nach dem zweiten Mal okay.
Generell würden die Badegäste die Aktion begrüßen, erklärt der Leiter des Gartenbads Bachgraben Thomas Häsler und beruft sich dabei auf eine Studie.
In einer Umfrage, die wir 2003 gestartet haben, ist eigentlich das Hauptinteresse des Publikums die Sauberkeit und die Hygiene.
Das Basler Ressort Sport schickt die Sicherheitsangestellten diesen Sommer versuchsweise auf Unterhosenjagd. Nach der Badesaison soll die Aktion, die rund 15.000 Franken kostet, ausgewertet und gegebenenfalls wiederholt werden.
Bahnfrei für die Weltklasse-Athleten, heißt es in einem Monat im Zürcher Letzigrundstadion. Das Besondere, es ist die Premiere für das neue Letzigrundstadion und vor allem auch für die neue Rennbahn. In ihr steckt viel Hightech und, das ist neu, sie wurde vor Ort getestet und noch verbessert. Barbara Kolpi.
Die Bahn besteht aus verschiedenen Schichten. Im Zürcher Letzigrund wurden diese einzeln schon gemessen, wie Karl Meyer der Herstellerfirma BASF erklärt.
Was hier speziell ist, ist, dass wir vor Ort den Belag eigentlich getunt haben. Wir nennen das jetzt einfach so. Das heißt, wir haben schichtweise Messungen vorgenommen, damit der Belag schlussendlich betreffend Schnelligkeit, dass wir das Optimale herausholen können. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass er nebst der gewissen Härte, die wir reinbringen wollen und müssen, dass wir aber auch auf die Weichheit schauen müssen wegen dem Kraftabbau.
Die Athleten haben nicht alle die gleichen Bedürfnisse. Während die Sprinter eine harte Bahn bevorzugen, werden die langen Strecken lieber auf einer weicheren Unterlage gelaufen. Im Zürcher Letzigrund ist die Bahn dann auch auf der 100-Meter-Gerade noch besonders speziell.
Wir haben natürlich schon etwas vorgenommen. Also auf der Geraden, die wir da vor uns sehen, die 100-Meter-Bahn, die hat gewisse Spezialitäten im Belag drin, was die restliche Fläche der Laufbahn nicht drin hat. Und das haben wir auch ganz genau jetzt eigentlich hier abgestimmt. Da war das Ziel, den Belag im Prinzip ans Limit zu bringen, der Härte und vor allem auch die oberste Schicht, wo der Sprinter greift mit dem Spikes. Da ist ja wichtig, dass die relativ hart ist, damit der horizontal möglichst wenig Kraft verliert. Und das haben wir da gemacht. Nebst dem Belag ist da im Belag drin, selber haben wir ein Gewebe, ein spezielles Gewebe eingebaut in einer ganz klar definierten Tiefe oder Höhe, damit der Spike schlussendlich optimal greifen soll.
Im alten Letzigrundstadion gab es schon dreimal einen 100-Meter-Weltrekord, zuletzt vor einem Jahr durch den Jamaikaner Asafa Powell. Karl Meyer ist überzeugt, dass dies nicht der letzte war. Die neue Bahn, die ist nämlich...
Aufgrund dieses Tunings, was wir gemacht haben, muss sie rein von der Kalkulation her, rein mathematisch, muss sie sogar etwas schneller sein.
Wir wollten natürlich auch eine Athletenmeinung. Michelle Kueni ist amtierende Vizeschweizer Meisterin über 100 Meter. Sie ist beeindruckt von der neuen Bahn.
Ich glaube, es ist eine schnelle Bahn. Bei den harten Bahnen, da spickt man schon fast vorne. Und durch das ist man dann natürlich auch schneller.
Für eine schnelle Zeit braucht es aber noch mehr als nur eine gute Bahn.
Ja, die Ambiance ist sicher auch sehr wichtig. Also ich stelle mir jetzt da vor, wenn da 15'000 Zuschauer sind und eine riesige Stimmung, das ist sicher auch sehr wichtig. Und so wie das Stadion gebaut ist, ist es so fast wie ein Kessel. Und ja, ich glaube, das gibt eine super Stimmung.
Noch dauert es einen Monat bis zum Zürcher Letzigrund-Meeting. Bis dann müssen auch die letzten Markierungen auf der Bahn angebracht worden sein.
Barbara Kolpi.